Euphorie gab es am Ende der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan nicht.
I regret to say that this document is nothing more than an optical illusion.
Nicht mehr als eine optische Täuschung sei die Abschlusserklärung, das sagt die Vertreterin Indiens. Bei der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock klang es so.
Die Welt besteht halt nicht aus dem, was man sich wünscht, sondern was man wirklich dann auch bereitstellen kann.
Also auch eher nüchtern. Und Georg Ehring, Leiter unserer Umweltredaktion, der vergibt folgende Schulnote.
Mangelhaft.
Jetzt kann man sich ja fragen, wenn viele unzufrieden sind mit den Ergebnissen dieser UN-Konferenz, und das ja auch nicht zum ersten Mal, braucht es dieses Treffen dann überhaupt noch? Das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News schauen wir uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne bedeuten. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze auch ein. Heute ist Montag, der 25. November. Und bei uns in den Nachrichten klang das gestern Morgen so.
Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
Nach zähen Verhandlungen und einer Verlängerung ist in Aserbaidschan die UNO-Klimakonferenz zu Ende gegangen. Die Staaten einigten sich auf eine neue Finanzierung für ärmere Länder. Industriestaaten sollen in den kommenden 10 Jahren mindestens 300 Milliarden Dollar jährlich bereitstellen, dreimal mehr als bisher.
Mit in Baku dabei war auch er.
Genau, ich bin Luca, 20 Jahre alt, wohne und studiere aktuell in München Dual Wirtschaftsinformatik und bin nebenbei seit meiner Kindheit in der Naturschutzjugend aktiv.
Die Naturschutzjugend, kurz NAJU, das ist die Jugendorganisation vom Naturschutzbund, NABU. Ja, und Luca war als NAJU-Botschafter bei der COP, der Weltklimakonferenz.
Und wir versuchen als junge Menschen aus der Zivilgesellschaft Einfluss auf die COP zu nehmen und quasi jungen Menschen den Raum zu geben, PolitikerInnen und VerhandlerInnen auf der COP, ja, zu zeigen, dass die Jugend, die am meisten vom Klimawandel betroffen ist, auch eine Stimme hat und die gehört werden muss und die nicht ignoriert werden kann.
Treffen mit PolitikerInnen gehören dazu, zum Beispiel mit Robert Habeck, der auch kurz bei der COP vorbeigeschaut hat. Oder die AktivistInnen halten Demonstrationen auf dem COP-Gelände ab. Alles, um mehr Druck auf die VerhandlerInnen aufzubauen. Wie muss man sich so eine Demo vorstellen?
Genau, man kann sich das so vorstellen, man hat immer so eine halbe Stunde Slot, wo man sich dann da hinstellen kann und was Tolles machen kann. Und wir hatten ein großes Banner, wo eben dieses We don't have another year, Mitigation must start here drauf stand. Da standen dann quasi Leute hinter diesem Banner und wir hatten auch noch Plakate, auf denen Sprüche drauf standen, wie End Fossil Fuels. Und man hat quasi Sprüche, die man dann ruft. Also man versucht möglichst laut zu sein mit den Möglichkeiten, die man hat, weil die Wände sind nicht so dick, dass man vielleicht auch Verhandlerinnen dadurch ein bisschen stört, sage ich mal. Und dann quasi auf ein bestimmtes Thema aufmerksam gemacht. Und dann gibt es immer dazwischen so SprecherInnen, die dann quasi ein konkretes Thema nochmal klarer vorlegen, also klarer sagen, worum geht's gerade, was ist das Problem. Und da muss man sich an ein paar Regeln halten. Man darf zum Beispiel keine konkreten Länder benennen. Also ich darf jetzt nicht sagen, Deutschland macht gerade an der Sache irgendwas schlecht, sondern man muss sich quasi generell darauf beziehen, was generell nicht gut läuft. Ja.
Das heißt aber, es gibt für dann eben Aktivistengruppen wie euch, gibt es so ganz bestimmte Slots, wo ihr dann an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort euch hinstellen könnt und eben dann Banner hochhalten könnt, Sprechchöre, um dann eben Verhandlerinnen und Verhandler, die dann in dem Moment da durchlaufen oder wie, auf euch aufmerksam zu machen?
Genau, also das COP-Gelände ist ja jetzt auch nicht riesig,
ja.
Und die Chance, dass irgendwelche Verhandlerinnen von irgendwelchen Themen irgendwann mal irgendwo vorbeilaufen, ist schon nicht so gering. Man weiß ja natürlich, dass man die Leute jetzt wahrscheinlich nicht durch eine Aktion davon ihrer Meinung beeinflussen wird, aber zumindest die Leute darauf aufmerksam zu machen und das hat man auch diese Konferenz gemerkt, dass es wichtig ist, dass man die Leute nicht allein lässt, sondern zeigt, hier ist eine starke Zivilgesellschaft, die sagt, so das, was wir hier gerade machen, ist zu wenig und wir brauchen mehr Ambitionen.
Wie war euer Gespräch mit Robert Habeck? Ist man sich da sehr einig oder sagt ihr ihm, ey Robert, es reicht nicht?
Ja, das würde ich jetzt auf keinen Fall so sagen. Also wir haben das Gespräch auf jeden Fall geöffnet für Aktivistinnen aus allen Ländern. die wir irgendwie erreicht haben zu konkreten Themen. Er hat sich dann halt, wie es halt so ist bei Politikern, immer die Fragen rausgepflückt, wo er gerade am liebsten darauf antworten will. Und ja, zeitgleich hat man einfach gemerkt, dass auf der Verhandlungsebene ist er natürlich nicht drin, aber dass ihm das bewusst ist, die Themen. Ich finde aber, das hat man bei allen PolitikerInnen aus Deutschland gemerkt, dass die Ambitionen dieses Jahr einfach nicht gereicht haben und einfach nicht reichen, um die globalen Probleme zu lösen. Und auch, dass ein Robert Habeck da für einen Tag hinfährt, ja, natürlich braucht es eine Außenwirkung, aber dahin zu fahren, um ein paar Gelder zu verteilen in ein paar Fonds, ja.
Für Deutschland hat am Ende der Konferenz, als es um eine gemeinsame Abschlusserklärung ging, dann ja Außenministerin Annalena Baerbock mitverhandelt. Und immerhin gab es am Ende eine Einigung. Und die kann uns mein Kollege Georg Ehring einschätzen. Er leitet die Umweltredaktion beim Deutschlandfunk, ist seit Jahren für uns auf den Klimakonferenzen mit dabei. Und das war jetzt seine wievielte COP?
Die Nummer 15.
Und bei der ging es dieses Jahr vor allem ums Geld. Also, wie viel Geld zahlen vor allem die Industrienationen an die Länder des globalen Südens, die ja besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen sind? Bisher sind das 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Was ist nun bei dieser COP rausgekommen?
Ja, da ist durchaus was bei rausgekommen, und zwar auch was Wichtiges. Es ist dabei herausgekommen, eine neue Zahl für die Unterstützung von Entwicklungsländern im Klimaschutz, sowohl bei der Anpassung als auch bei der Minderung, also bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes dort. Diese Zahl lautet 300 Milliarden. 300 Milliarden pro Jahr sollen bis 2035 zusammenkommen. Also in diesem Zieljahr sollen es dann 300 Milliarden werden. Und die Geberbasis ist erweitert worden. Das ist auch sehr wichtig. Nicht mehr nur die Industrieländer sind verantwortlich, sondern die Industrieländer sollen hierbei die Führung übernehmen. Länder, die keine traditionellen Industriestaaten sind, also China zum Beispiel, die erst in den letzten Jahren industrialisiert worden sind, oder auch Ölstaaten wie Saudi-Arabien, die werden gebeten, sich daran zu beteiligen. Die Verbindlichkeit ist geringer, aber immerhin, sie stehen jetzt auch in der Verantwortung, was zu tun. Und der Privatsektor, der soll auch verstärkt einbezogen werden. Es gibt noch eine zweite Zahl, die immer kursiert, das ist 1,3 Billionen. Mhm. Das ist der wirkliche Bedarf. Und da wird einfach aufgerufen, tut was, um diesen Bedarf zu erfüllen. Da gibt es keine konkreten Maßnahmen für, aber die vage Hoffnung, dass es dann doch mehr wird als 300 Milliarden.
Also 1,3 Billionen bräuchte es eigentlich, um die Folgen des Klimawandels auszugleichen. Die Vertreterin von Nigeria hat diese 300 Milliarden, auf die sich jetzt geeinigt wurde, als Witz bezeichnet und als eine Beleidigung. Würdest du sagen, ist es, oder ist es trotzdem eben auch ein kleiner Erfolg, weil es überhaupt eine Zahl gibt?
Ja, es ist ja immerhin eine Verdreifachung, und die Befürchtung der Entwicklungsländer ist natürlich, dass es dabei bleibt. Deswegen haben sie auch sehr lange darum gekämpft, dass es mehr wurde. Dieser Kampf war auch erfolgreich. Die ursprüngliche Summe war etwas niedriger und da sind sie weiter nach oben gegangen. Aber es ist so, dass eben die Unterstützung bei weitem nicht hinreichend ist, und da kann man auch verstehen, dass die Entwicklungsländer durch die Bank da ziemlich eine bittere Pille schlucken mussten.
So, du sagst trotzdem mangelhaft, vor allem eben mit Blick auf den Ausstieg aus den fossilen Energien. Was ist denn da genau nicht beschlossen worden, sage ich mal?
Da hat es keinen Beschluss gegeben, und zwar deswegen, weil das Abschlusspapier unter dem Druck von Saudi-Arabien und anderen Staaten der arabischen Gruppe, auch unter dem Druck von Russland, noch nicht einmal den Beschluss von Dubai, einen Übergang weg von fossilen Energien, bekräftigen, explizit nennen und vielleicht auch weiterentwickeln wollte, sondern weil man das versucht hat, so stark abzuschwächen, dass es für Industrieländer, die mehr wollten im Klimaschutz, schlicht nicht mehr akzeptabel war. Und da hat dann die Versammlungsleitung, also die aserbaidschanische Präsidentschaft, entschieden, das muss noch weiter diskutiert werden. Und eine Klimakonferenz muss etwas zur Minderung entscheiden. Dieses Jahrzehnt ist das Entscheidende im Klimaschutz. Bis zum Ende des Jahrzehnts müssen die Emissionen auf die Hälfte runter. Bisher sind sie immer nur gestiegen. Und wenn eine Weltklimakonferenz dazu schweigt, dann hat sie ihren Zweck nicht erfüllt.
Das heißt, das, was letztes Jahr in Dubai eben beschlossen wurde, dass man raus will aus Kohle, Öl und Gas, das ist jetzt dieses Jahr in Aserbaidschan überhaupt nicht nochmal erwähnt worden oder bekräftigt worden, sodass man eben auch dem 1,5-Grad-Ziel irgendwie näher kommen würde.
Genau, das ist so. Es ist dadurch zwar nicht weg, die Entscheidung von Dubai steht weiter, aber aus dieser Entscheidung müsste ja was folgen, dass man das jetzt auch tatsächlich macht und dass man sich überlegt, wie man das macht. Und das hat man in Baku nicht gemacht.
Jetzt gibt es ganz viel Kritik ja auch an diesen Klimakonferenzen, dass man sich fragt, bringen die überhaupt was? Vor allem, wenn dann eben Länder wie Saudi-Arabien oder Russland, die ja erdölfördernd sind oder auch einfach ein großes Interesse an fossilen Energien haben, wenn die sowieso bremsen und dafür sorgen, dass dann am Ende nicht viel bei rumkommt. Würdest du sagen, yo, man muss das mal ganz grundsätzlich diskutieren, ob man eine COP so weiterführt oder ist sie trotzdem wichtig?
Also ich finde sie sehr wichtig. Es kursieren da ja so Forderungen so in die Richtung, die großen Emittenten setzen sich zusammen oder die Willigen setzen sich zusammen. Das sind sicherlich sinnvolle Formate zusätzlich zu Klimakonferenzen. Man muss ja auch mehr tun und dann ist ein zusätzliches Format auch vielleicht eine gute Idee. Aber bei diesen Vorschlägen fallen regelmäßig die kleinen Inselstaaten, die wenig entwickelten Länder, raus. Und das sind die, die besonders betroffen sind. Das sind die Länder, die auf große Fortschritte und auf entschiedenen Klimaschutz besonders stark drängen. Und bei diesen Formaten fallen schnell die Ölstaaten, die nichts tun wollen, raus. Und das würde heißen, dass auf die kein Druck mehr ausgeübt wird, doch was zu tun. Und auch das wäre fatal für den Klimaschutz. Also solche Vorschläge als Alternative zur bestehenden Weltklimakonferenz finde ich fatal. Als Ergänzung finde ich sie gut.
Und die COP irgendwie doch anzupassen, zu verändern, vielleicht auch die TeilnehmerInnenzahl ein bisschen zu reduzieren oder irgendwie so, also dass man sagt, okay, man kann auch kleinere Konferenzen zusätzlich machen, aber die COP vielleicht auch modernisieren, anpassen, vielleicht auch, dass nicht alle sich immer einig sein müssen, sondern dass auch manche Entscheidungen in einem Mehrheitsprinzip gefällt werden können. Würdest du das für sinnvoll halten?
Also ein qualifiziertes Mehrheitsprinzip würde ich für sehr sinnvoll halten. Dann kann ein einzelnes Land wie Saudi-Arabien nicht mehr blockieren. Das Problem ist natürlich, wenn man sich neue Regeln gibt, dann muss man die nach den alten Regeln beschließen. Das heißt, einem solchen Mehrheitsprinzip müsste Saudi-Arabien zum Beispiel auch zustimmen, was absehbar ziemlich schwierig ist. Das wäre eine gute Sache. Die Verringerung der Teilnehmerzahl der COP, damit habe ich ein Problem. Denn es ist so, dass der Klimawandel eine Sache ist, die sehr viele Länder existenziell betrifft, bei der ganz viele Länder Lösungen suchen, auch durch bilaterale Vereinbarungen, durch Vereinbarungen mit anderen Ländern, durch Vereinbarungen mit Firmen, mit Forschungsinstituten. Und diese Klimakonferenzen sind ein Markt für solche Lösungen geworden, so eine Art Messe, wo dann natürlich sehr viele Leute hinkommen. Und es suchen eben sehr viele für ihr Problem, das Problem ihres Landes, das Problem ihrer Branche, Lösungen und bemühen sich da darum. Und das ist sehr sinnvoll. Und in dem Sinne ist es auch sinnvoll, dass diese Klimakonferenzen größer geworden sind. Worüber man nachdenken kann, ist, dass man sowohl die Messe als auch die Konferenz macht und das vielleicht voneinander trennt. Da bin ich mir ein bisschen unentschieden.
Wo wären wir denn ohne die COPs im Bereich Klimaschutz im Jahr 2024?
Wir wären weniger weit. Die Klimakonferenzen haben zum Beispiel dazu beigetragen, dass die erneuerbaren Energien, als sie noch nicht wirtschaftlich waren, wie sie es heute sind, mit Subventionen stärker gefördert worden sind. Das heißt, die Energiewende wäre ein ganzes Stück weniger weit und wir würden absehbar deutlich mehr Emissionen haben und damit auch, ohne dass ich das jetzt mit um Zehntel Grad beziffern könnte, eine höhere Erdtemperatur.
So, also dein Fazit, COP auf jeden Fall weiterführen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eine für mich mit die wichtigste Versammlung, die es jedes Jahr in der Welt so gibt.
Trotz 5.
Die Ergebnisse müssen besser werden und man muss die COPs besser machen. Wer die versucht abzuschaffen, das ist die Seite, die auch den Klimaschutz abschaffen will.
Die Ergebnisse müssen besser werden, sagt Georg. Wie würde Luca von der Naturschutzjugend diese 2 Wochen COP beschreiben?
Anstrengend, begeisternd, enttäuschend.
2 Wochen als Klimaaktivist auf der COP, anstrengend, klar. Begeisternd, wenn man sieht, man hat viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter und man kann sich für ein wichtiges Thema stark machen, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das einen begeistern kann. Enttäuschend, dann mit Blick auf die Ergebnisse der COP.
Genau, das Ergebnis finde ich niederschmetternd. Also wenn man sich überlegt, also dieses Ziel, dieses große Ziel der Klimafinanzierung, dass man Geld hat, was quasi für den globalen Süden, also die Länder, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, verwendet werden soll, um deren Probleme auszugleichen in einem gewissen Maße. Da hat man sich 2009 schon auf 100 Milliarden geeinigt, die der globale Norden zu zahlen hat. wenn man sich jetzt anschaut, dass die USA allein durch den Hurricane Katrina 200 Milliarden zahlen mussten oder 200 Milliarden gekostet hat und man sich jetzt anschaut, dass sie sich geeinigt haben, dass der komplette globale Norden plus eigentlich jeder, der irgendwie was dazu beitragen möchte, bis 2035, also in über 10 Jahren, 300 Milliarden zahlen will, ist das einfach, also wenn man die Inflation allein hochrechnet von 2009, dann ist das wirklich kein großes neues Ergebnis. Es ist ein bisschen besser, aber es ist jetzt nicht den Kraftakt. Also man war sich schon immer sicher, es braucht mehr als diese 100 Milliarden Euro. Aber dass man sich auf 300 Milliarden runterkriegen lassen hat als globalen Süden, das ist einfach enttäuschend.
Würdest du sagen, die COP braucht es trotzdem weiterhin? Oder denkst du dir manchmal, boah, wenn ich mir ansehe, was hier bei rauskommt, dann kann man es auch eigentlich sein lassen?
Ich glaube, dass es die COP braucht. Also wenn man sich anschaut, natürlich ist es alles nicht zufriedenstellend, aber man hat zum Beispiel letztes Jahr den Loss and Damage Fonds beschlossen, also der Fonds für Schäden und Verluste, da fehlt es natürlich total an den Geldern. Aber man hat auch dieses Jahr viel Sachen durchgebracht in abgespeckter Form, die am Ende irgendwie doch positiv sind und zu vielen Sachen beitragen. Und diese globalen Abkommen letztes Jahr, Transition Away from Fossil Fuels, also eine Abkehr von fossilen Energien, man erreicht schon was. Es passiert halt in viel kleineren Abständen, als man hoffen würde. Aber es sind halt auch über 198 Staaten plus die EU, die da an einen Tisch gebracht werden. Und das unterschätzt man leicht. Ich glaube, es braucht abgespecktere Formate. Also es braucht von allen Seiten weniger und es braucht vor allem weniger fossile Lobbyisten, die da mitmischen, die halt, die das Ziel dieser Konferenz verfolgen. Aber ich glaube schon, dass es besser ist, diesen UN-Prozess zu haben, als gar keinen Prozess zu haben.
Luca wäre nächstes Jahr in Brasilien bei der nächsten COP auf jeden Fall auch gerne wieder am Start. Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Johannes Döbbelt, Alex Hart, Louis Oberhauser und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.